Hallo liebe Tonis, herzlich willkommen zu den Tontalk Shortcuts. Hier ist wie immer euer Ben Flor und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind immer noch in der Planung der zweiten Staffel und um euch und uns die Wartezeit bis dahin ein bisschen zu verkürzen, wollen wir gerne ein paar Themen aus der Musikszene beleuchten. Dazu habe ich mir ein paar interessante Menschen mit Hintergrundwissen eingeladen, so wie meinen heutigen Gast, der mir ein paar Geheimnisse aus einem sehr besonderen Job verraten soll. Wir kennen uns schon eine ganze Weile, wir arbeiten nämlich seit einigen Jahren für dieselbe Firma, die Geber Music GmbH, und haben hier oft miteinander zu tun. Er ist zuständig für das Marketing im Bereich Drums und damit für einen wirklich sehr großen Bereich. Aber Marketing ist nicht das, worüber ich mit ihm reden wollte. Er hat nämlich eine Aufgabe, bei deren Erwähnung viele MusikerInnen leuchtende Augen kriegen. Er ist zuständig für Artist Relations. Er ist der Typ, der die großen Stars trifft, den man anruft, wenn schnell ein neues Schlagzeug her muss, dessen heiß umkämpfte Telefonnummer unter der Hand weitergegeben wird, damit sich junge Talente auf ein Sponsoring, ein sogenanntes Endorsement, bewerben können, und der ständig auf den fetten Partys und Konzerten abhängt, wenn die großen Acts in der Stadt sind. Oder doch nicht? Ich habe mich mit ihm in seinem Büro im sächsischen Adorf getroffen und wollte wissen, was ein A&R-Manager eigentlich tatsächlich tut, was ein Endorsement genau ist, wer sich auf eins bewerben sollte und wer nicht und wie man überhaupt an so einen Job kommt und ob er nicht doch den einen oder anderen Star trifft. Freut euch auf ein für unsere Verhältnisse eher kurzes, aber hochinteressantes Gespräch mit dem Artist Relations Manager Drums der Geber Music GmbH. Herzlich willkommen, Nico Nebermann.
Vielen Dank, Ben. Du hast mir schon ein Lächeln ins Gesicht gezaubert mit dieser Ansage, das muss ich ganz ehrlich sagen.
Dann sollten wir das Interview am besten an der Stelle beenden.
Ja.
Ein gutes Gefühl. Nico, mal im Ernst, du hast ja, ich habe es in der Einleitung gesagt, du hast einen Job, der schon so geradezu legendären Ruf in der Szene hat, der A&R, egal ob es jetzt von Plattenfirmen oder wie in unserem Fall Musikinstrumentenindustrie ist. Mhm. Du bist der Typ, den MusikerInnen kennenlernen wollen, weil das hat irgendwie was von Fame, vielleicht hat es auch irgendwas mit Geld zu tun, günstige Instrumente und so weiter. Jetzt sag doch mal, was machst du denn tatsächlich? Also abgesehen mal davon, dass du ständig Instrumente verschenkst und auf Konzerte und Partys gehst, was ist deine tatsächliche Arbeit als A&R-Manager?
Na, ich höre das so raus. Also ich habe da selber diese romantische Vorstellung, wenn du da so sprichst über diese Partys und sowas alles, dann glaubt man gar nicht, dass man auch mit diesem Job irgendwie vielleicht angesehen wird oder mit dieser Jobbezeichnung. Ich glaube, dass der Job ein anderer ist, wie die Leute sich den hauptsächlich vorstellen.
Also, und das müssen wir jetzt hier mal klarstellen, mal
ja,
ein bisschen entmystifizieren.
Ja, also ich habe da selber, wenn man sich irgendwelche Magazine oder Geschichten anhört, Magazine liest oder Geschichten anhört, dann hört man diese sagenumwobenen Stories auch immer, gerade bei Plattenlabels und sowas alles. Und ich glaube, das hat sich mittlerweile auch geändert, kann ich mir vorstellen. Also so mit vielen Partys und sowas hat das nichts mehr zu tun, und dass da irgendwie per Schulterklopfen oder per Handschlag irgendwelche großartigen Deals besiegelt werden. So ist es, glaube ich, hier bei uns nicht. Und dieser Anteil mit Party machen, wenn wir das jetzt darauf mal kurz reduzieren wollen, das macht weniger als 1% von dem Job, glaube ich.
Mist. Obwohl du arbeitest ja sehr viel, da ist 1%
ja,
auch eine ganze Menge.
Ja, und aber das ist auch okay so. Man lernt trotzdem, was stimmt, ist, dass man sicherlich viele Leute kennenlernt und oftmals als erstes irgendwie Gespräche mit Leuten beginnt, die teilweise auch ein gewisses Standing schon haben oder vielleicht auch auf dem Weg sind, irgendwie bekannter zu werden und sowas alles. Und das ist natürlich immer super interessant, sowohl als auch. Es ist super interessant, wenn man jemanden kennenlernt, den man schon lange von Videos irgendwie kennt und mit dem man gerne mal zusammenarbeiten würde, weil man glaubt, dass er der Marke auch irgendwie stehen würde. Aber auch irgendwie, wenn natürlich aufstrebende Künstler irgendwie ihr Paket quasi verkaufen und man so ein bisschen gemeinsam in die Glaskugel schauen kann, was da wohl passieren wird und kann. Und dann auch natürlich der negative Part des Jobs, möchte ich mal so nennen. Du hast es angesprochen mit dem Verschenken. Man hat natürlich irgendwo auch die Hand über einem relativ kleinen Budget.
Und du musst auch echt oft Nein sagen wahrscheinlich.
Sehr oft und manchmal oft auch fälschlicherweise, sag ich mal so, oder fälschlicherweise nicht. Aber man möchte natürlich gerne mit vielen Leuten zusammenarbeiten, aber man kann das oft nicht in dem Rahmen, in dem sich die beiden das vorstellen, wie es am besten wäre. Für sowohl für die Marke oder die Firma, als auch für den Künstler selber auch, ne?
Dann lass doch mal gucken, also das ist mit diesem, das mit dem berühmten Instrumente verschenken, also wir sprechen jetzt über so Themen wie Endorsements und sowas, vielleicht können wir mal wirklich dieses Thema mal so ein bisschen entmystifizieren und da mal ein bisschen aufräumen, mal so ganz grundsätzlich, was ist denn ein Endorsement? Also geht es darum, dass man Sachen geschenkt bekommt oder worum geht es bei einem Endorsement?
Da gibt es, also meine Herangehensweise, man muss da ganz kurz vielleicht ein bisschen weiter ausholen, das ist kein Job, den ich gelernt habe. Und das ist auch irgendwie kein Job, den man sich irgendwie bei anderen irgendwie großartig abgucken kann, sondern das ist bei uns so gestrickt, dass man quasi sich bereit erklärt hat, irgendwie diesen Weg aus betreuerischer Sicht irgendwie einzuschlagen. Und dann ergibt sich das natürlich auch irgendwie, dass man irgendwann mal vor der Entscheidung steht, ob man irgendwie mit jemandem zusammenarbeiten möchte. Und in welchem Rahmen das Ganze geschieht. Und da gibt es verschiedene Kriterien, die man da abarbeitet sozusagen. Es gibt aufstrebende Künstler, die auf einem Weg sind, irgendwie irgendwo einen erfolgreichen Gig zu spielen. Und wo man schon sich freuen würde, wenn die das irgendwie zusammen mit unseren Produkten machen, weil man glaubt irgendwie, dass das die Zielgruppe erreicht, dass das viele Schlagzeuger erreicht. Und die dadurch irgendwie inspiriert werden, entweder Schlagzeug zu spielen im Allgemeinen oder im Idealfall irgendwie sagen, Mensch, das ist ja ein tolles Instrument und die im Hinterkopf hängen bleibt irgendwie, ach, wenn ich mal groß bin oder wenn ich mal berühmt bin, dann will ich genauso dieses Schlagzeug spielen. Also das weiß, glaube ich, jeder, worum es da geht.
Also das ist so ein bisschen der Benefit sozusagen der Marke oder man könnte sagen der Firma jetzt, der Benefit natürlich, dass du über diese Künstler die Marken der Firma projizieren kannst, dass du die präsentieren kannst, dass die coolen Leute, die coolen Names diese Produkte spielen, damit in Verbindung gebracht werden. Das ist unser Benefit. Und was ist der konkrete Benefit der Endorsees, also der Endorsement-Nehmenden? Da gibt es ja bestimmt auch unterschiedliche Möglichkeiten. Mhm. Wobei ich glaube, das kannst du ja mal ganz konkret sagen, aber ich glaube, dieser Mythos von selbst den großen Schlagzeugern, die alles in den Hintern geschoben kriegen, also quasi alles geschenkt bekommen und sich einfach nur einmal anrufen müssen, dann haben sie einen LKW neue Felle und zwei LKWs neue Becken. Ganz so ist es ja auch nicht, ne?
Hey, das ist, es geht sogar noch weiter, ne? Dass es Geschichten gibt irgendwie, dass die ganz Großen irgendwie sogar da Geld bekommen irgendwie dafür, dass sie das spielen. Das ist mir nicht bekannt und ich frage mich auch, wenn man meinetwegen Schlagzeuger einer der größten Rockbands der Welt ist, was man dem dann noch zahlen sollte, nur damit er das Schlagzeug spielt. Und ich glaube auch, dass man da differenzieren muss, dass es auch nicht, dass es kaum jemanden gibt, irgendwie, der einfach alles fordern kann, weil irgendwo sind Sachen begrenzt und irgendwo muss man ja auch irgendwo ein paar Regeln aufstellen, damit man auch irgendwie planen kann sozusagen. Und deshalb gibt es dort verschiedene Kategorien. Da gibt es Kategorien irgendwie, wo der Künstler sicherlich erstmal die Chance hat, direkt mit dem Vertrieb oder mit der Marke zusammenzuarbeiten. Das ist ja schon mal eine Hürde, die dort erstmal genommen werden muss. Dann gibt es sicherlich Kategorien, wo der Künstler dann einen wirklich tollen Preis für das Produkt bekommt. Und es gibt auch eine Kategorie, wo der Künstler das eine oder andere Produkt kostenfrei zur Verfügung gestellt bekommt, weil wir da Mittel und Wege sehen, irgendwie mehr Leute für diese Marke zu begeistern sozusagen.
Ja, aber tatsächlich das ein oder andere Produkt, also da geht es nicht darum, ich suche mir heute mal das Schlagzeug und morgen das Schlagzeug aus.
Nein, also ich möchte sogar so weit gehen, irgendwie, dass man, das muss Hand in Hand funktionieren. Als erstes soll der Künstler sich ja selber wohlfühlen, deswegen sucht er sich das Produkt aus, was er dann auch irgendwie für den Fall X oder Tour Y irgendwie spielen möchte. Und da wird man ihm ja keine Steine in den Weg rollen und wird das irgendwie versuchen mit zu beschaffen oder zur Verfügung zu stellen. Aber es gibt natürlich auch Künstler, die dann für diese Tour Y irgendwie eine ganz besonders abgefahrene Idee haben, sei es jetzt in der Größe des Schlagzeugs oder in dem Design oder wie auch immer. Ist es sogar oft so, dass man sagt, irgendwie, pass auf, den Weg, das können wir mitbegleiten, aber da springt dann die Produktion auch ein und sagt irgendwie, pass auf, wir wissen, dass das eine ziemlich abgefahrene Idee ist und wir sind bereit, da irgendwie das mit zu unterstützen und auch zu zahlen. So ist eigentlich der oftmals auch der Werdegang, gerade auch so in Sachen Schlagzeugfällen. Das ist ein Verschleißteil. Da denken Leute, dass da irgendwie der Superstar X sagt, irgendwie ich brauche 500 Fälle, obwohl er eigentlich nur 120 braucht und die Rest, na, die hat er dann irgendwo so irgendwie zu Hause gebunkert, so ist es auch nicht. Da gibt es auch irgendwie Regelungen, die sagen, das ist ein Verschleißteil, so wie das Kabel, wie das Gaffer-Tape, wie viele andere Mikrofonständer oder wie auch immer auch, was immer mal gewechselt werden muss. Und da kann auch keine Firma, glaube ich, der Welt sagen, irgendwie das tun wir alles raus. Zumal das natürlich auch irgendwie, das Fell ist eigentlich ein gutes Beispiel. Es muss ja auch dafür einen Mehrwert geben, sozusagen. Und ich sage immer gerne, das Bassdrum, die Schlagzeugmarke auf der Bassdrum, das sieht man immer sofort. Die Becken, das sieht man auch immer sofort. Bei Hardware, Ständern und Fällen, das ist immer so ein Hintertreffen irgendwie. Das sieht man irgendwie gar nicht, was der Schlagzeuger da spielt. Deswegen hat das natürlich auch nicht diesen Output und diesen Mehrwert für eine Firma zu sagen, ey, da gehen wir auch voll in die Vollen. Ne? Das ist dann eher ein Service, der dort stattfindet, wenn man sagt, die Fälle stellen wir dir zur Verfügung.
Ja. Was ist denn so eine Messlatte? Also wo beginnt denn so ein Mehrwert für eine Marke wie, keine Ahnung, DW, Remo, keine Ahnung, also jetzt aus deiner Sicht, wenn jetzt ein junger, aufstrebender Künstler oder Künstlerin sagt, so, also ich habe das schon häufig erlebt, ob in Foren oder auch im Gespräch, dass junge Schlagzeugspielende irgendwie, die auch echt auch schweinefit sind und auch eine gute angehende Band haben, aber direkt über dieses Thema Endorsement, das ist so, ja. Ich habe ja vorhin schon gesagt, das hat auch so dieses Fame-Ding, ja. Alle großen Künstler haben Endorsements, also Endorsement gleich großer Künstler, also will ich auch ein Endorsement. Aber wer sollte sich jetzt tatsächlich mal um Endorsement bemühen und bei wem würdest du sagen, komm, wacht nochmal oder eher nicht?
Das ist eine gute Frage. Das wird, glaube ich, auch irgendwie von Marke zu Marke irgendwie unterschiedlich gehandelt. Also natürlich könnte man versuchen, irgendwie immer gleich den Finger auf dem Erstbesten und Upcoming und was weiß ich, Trommler zu haben und abzusichern, dass der erstmal unsere Sachen spielt, um dann irgendwie irgendwann mal zu hoffen, dass der irgendwie quasi auch irgendwie eine Berühmtheit wird oder ein Influencer wird sozusagen. Die Möglichkeiten haben wir hier nicht. Das ist ganz klar. Es ist aber auch irgendwie hat auch was Gutes an sich, weil das Endorsement selber sollte natürlich auch irgendwie ein Ziel sein, auf das man hinarbeitet, auf das man sich einlässt und auch, was man wirklich will. Und da trennt sich die, wie sagt man das? Da gibt es schon Unterschiede sozusagen.
Die Spreu vom Weizen.
Genau. Daran merkt man irgendwie, wer eigentlich irgendwie diese Marke wirklich gerne spielen will oder wer irgendwie wer versucht, so schnell wie möglich erstmal alles in trockenen Tüchern zu haben.
Kriegst du sowas raus in Gesprächen? Also ist das was?
Ja. Ich denke schon, dass man das gut differenzieren kann. Manche, die gehen sogar ganz offen damit um, dass sie jetzt irgendwie die Chance haben, irgendwie den Support bei irgendeiner Tour zu spielen und dass sie da Equipment für brauchen. Und da kann man zwischen den Zeilen irgendwie schon erkennen, ob derjenige wirklich irgendwie das Equipment, was du bereitstellst, spielen will oder ob es ihm erstmal darum geht, irgendwie gut prepared zu sein für die Tour. Das kann man ja auch alles verstehen. Aber wir wollen natürlich grundsätzlich erstmal mit den Leuten zusammenarbeiten, die wirklich Bock auch auf das Instrument haben, die sich ein bisschen auskennen mit der Historie der Marke und die auch gut vermitteln können, warum sie diese Marke spielen, weil nichts ist schlimmer, als wenn man irgendwie irgendwas spielt und sobald man die erste Frage bekommt, warum spielst du eigentlich DW oder was ist eigentlich das Besondere an Gretsch für dich oder warum Peiste? Da muss schon irgendwie eine glaubhafte Antwort auch rüberkommen und das geht, glaube ich, nur, wenn beide Seiten da wirklich klar miteinander sind. Der Einstieg ist schon so, dass die Leute versuchen oder oftmals versuchen, so schnell wie möglich irgendwie an diese Art Zusammenarbeit ranzukommen. Und das unterstützen wir eher weniger. Wir sagen, das macht schon Sinn, wenn der Künstler, ob jetzt der Schlagzeuger selber oder der Künstler, mit dem er spielt, muss eine gewisse Reichweite schon haben, Leute erreichen, ein großes Publikum erreichen, möglichst mehr erreichen, als wir es als Vertrieb oder vielleicht sogar die Marke selber tut. Und wenn das der Fall ist, dann ist das natürlich irgendwie die Idealvorstellung. Oder wenn man das Gefühl hat, irgendwie, pass auf, ganz so weit ist es noch nicht, aber das ist irgendwie vielleicht auch irgendwie Musik, in der sich viele Schlagzeuger als Konsumenten tummeln sozusagen, dann macht das vielleicht irgendwo Sinn. Dann würde man sicherlich auch den Schritt ein bisschen früher gehen sozusagen. Also möglichst viel Zielgruppe erreichen und mehr Zielgruppe erreichen, als man es über die eigenen Kanäle tut. Das ist so das Hauptziel.
Ich muss keine Namen nennen, aber hast du dann deine Einschätzung schon mal so richtig daneben gelegen?
Mm.
Also so Upcoming Artist, das wird bestimmt was und dann nach einem Jahr festgestellt.
Ja, mit Sicherheit.
Boah, gar nichts.
Mit Sicherheit. Also ich weiß jetzt auch tatsächlich keinen Namen, aber ich möchte mir jetzt auch nicht anmaßen, irgendwie da zu sagen, dass mir das nicht passiert. Dafür ist das, wie gesagt, auch ein organischer Beruf sozusagen oder eine ganz kuriose Geschichte, irgendwie viele Geschmäcker. Ich meine, nach Geschmäckern zu beurteilen, ist wahrscheinlich auch sowieso falsch, weil man irgendwo auch irgendwo am Zahn der Zeit sein muss.
Ja, oder wie schwer ist das denn? Also ich meine, du musst ja auch wirklich mit Artists zusammenarbeiten oder Artists oder den größeren Wert in Artists feststellen, in Musikrichtungen, die jetzt zum Beispiel möglicherweise so überhaupt nicht deine sind.
Ja.
Also da darf dein Geschmack ja eigentlich keine Rolle spielen.
Ja, eigentlich sekundär, möchte ich schon sagen. Es geht ja auch so weit irgendwie, dass das, was irgendwie in den Charts oder sowas stattfindet, oftmals auch irgendwie, da vermisst man ja sogar das Instrument, um das es geht, teilweise, ob nun irgendwie auf der, wenn man jetzt die Platte hört, irgendwie sagt, okay, da ist nichts Akustisches bei oder live wird es irgendwie Gott sei Dank immer noch akustisch dargestellt, irgendwie natürlich auch mit immer abgefahreneren Setups, also wo der akustische Teil irgendwie vielleicht sogar in der Popmusik gerade irgendwie geringer wird. Aber das ist so super schwer und da muss man sicherlich irgendwie den einen oder anderen Weg finden, irgendwie rauszubekommen, ob das Sinn macht oder nicht. Also ich glaube, ich möchte jetzt auch nicht despektierlich, sagt man das so, wirken, aber wenn jetzt irgendwie, sagen wir mal, ein Schlager-Act, der irgendwie aus einem Duo besteht und im Background auch live läuft denn da irgendwie Konservenmusik oder irgendwie oder kommt die Musik vom Band und die beiden Künstler performen da vorne und die würden Stadion voll machen. Und da würde jetzt irgendwie jemand sagen, irgendwie, du, wir stellen da ein Schlagzeug mit hin. Irgendwie wäre das, glaube ich, uninteressanter für uns, diese Zusammenarbeit, als wenn da irgendwie die abgefahrene Prog-Rock-Truppe an den Start geht irgendwie und sagt irgendwie, wir machen irgendwie so kleine Clubs voll. Aber ich weiß, dass da sich Musiker tummeln in dem Club,
ja,
und die Musik mögen. Dann ist das, glaube ich, für uns ein anderer Mehrwert als diese Stadionnummer sozusagen, ne?
Okay, also es ist nicht einfach nur Quantität, die da zählt.
Nein, es ist ein schwer lernbarer Beruf, es ist viel Gefühl und viel auch Schauen und viel auch irgendwie Meinungen von außerhalb einholen, so irgendwie, ne? Das gehört auch dazu, also zumindest für mich sozusagen, ich meine mir anmaßen zu können, irgendwie zu schauen, inwieweit der Künstler da irgendwie zu uns passt, aber so im Detail irgendwie, ob der jetzt irgendwie technisch total abgefahren ist, das ziehe ich mir dann auch von irgendwelchen Kommentaren, sei es irgendwie von den Videos oder frage ich doch mal irgendwie seinen Lehrer, wie der sich so irgendwie in der Schule so gemacht hat, wie auch immer. Also da gibt es sicherlich irgendwie so, da würde ich nie, es gibt sicherlich Leute, die das irgendwie super können, aber die Entscheidung selber mache ich nie zu 100% mit mir allein aus.
Mhm. Gibt es denn, also jetzt mal abgesehen von deinen Peers hier in der Firma, aber gibt es so eine, ich weiß nicht, so A&R-Szene. Also ich meine, es gibt nicht so wahnsinnig viele Marken. Der ganze Industriemarkt, Musikindustriemarkt ist eher klein und überschaubar. Es gibt nicht so wahnsinnig viele Firmen. Es gibt dementsprechend wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig viele Leute, zum Beispiel in deiner Position. Mhm. Kennt man sich untereinander?
Ja. Ja, deswegen, also ich denke, weil es auch so wenig Leute jetzt im Musikalienbereich irgendwie gibt, da gibt es pro Marke oder Hersteller in Deutschland einen. Vielleicht gibt es da noch irgendwie Leute, die dort als Assistent dann irgendwie zuarbeiten und sowas alles. Aber man kennt sich grob und ich glaube, man begegnet sich ja auch immer auf diversen speziell drumspezifischen Veranstaltungen und sowas und das ist alles okay. Aber ansonsten gibt es da nicht irgendwie...
es gibt nicht den Stammtisch.
Den Stammtisch gibt es nicht, also zumindest bin ich da nicht eingeladen.
Ah, okay.
Wo es jetzt irgendwie diesen großen Austausch gibt, das wäre, glaube ich, auch irgendwie so ein bisschen zu viel verlangt, weil da ja auch irgendwo im Grunde ein kleines Konkurrenzdenken ist. Man würde auch gerne mit Leuten XY zusammenarbeiten oder man würde auch gerne den Deal XY irgendwie anbieten können, sozusagen. Da gibt es, glaube ich, immer irgendwo unterschiedliche Möglichkeiten und unterschiedliche Meinungen. Und deswegen ist das eine gesunde Konkurrenz, aber kein Stammtisch.
Okay, du hast schon ein paar Mal so am Rande drüber gesprochen, da möchte ich ja unbedingt nochmal drauf. Du machst jetzt seit echt ein paar Jahren diesen Job und hast das ja nun nicht, du hast es selber gesagt, nicht gelernt. Das geht ja auch gar nicht. Es gibt keine Ausbildung oder kein Studium oder keine Ahnung zum A&R-Manager. Maximal kann man auch Marketing oder so studieren, aber es hat mit dem, was du jetzt machst, konkret eigentlich nicht so viel zu tun und du bist jetzt auch mehr reingestolpert. Wie ist denn das passiert? Du hast ja eigentlich was vollkommen anderes gelernt. Du bist, wenn ich das richtig erinnere, eigentlich Einzelhandelskaufmann. Also du hast stumpf im Musikladen gearbeitet eigentlich mal.
Ja.
Das war eigentlich mal der Start und dann bist du irgendwann in die Musikinstrumentindustrie gewandert. Mhm. Und wie zum Donner bist du dann beim A&R, also so als gelernter Musikalienhändler hätte ich gesagt, ja, Vertrieb, Außendienst, keine Ahnung, so. Ne? Aber jetzt bist du der A&R von echt krassen Marken. Wie ist das passiert?
Ja, das ist wirklich ein bisschen eigenartig, weil Musik hat mich mein Leben lang begleitet, irgendwie so. Der Einzelhandelskaufmann, der hat auch in einem Musikgeschäft stattgefunden, sozusagen, im Musikladen. Und bin dann in den Vertrieb gewechselt für eine Gitarrenmarke sozusagen. Also habe da auch irgendwie wenig mit Schlagzeugern zu tun gehabt, um das mal ganz deutlich zu sagen. Und deshalb fehlt mir da auch irgendwie so eine kleine Lücke von ein paar Jahren irgendwie, was eigentlich so wirklich in der Schlagzeugszene abgegangen ist, weil ich natürlich Gitarren fokussiert.
Wann war das so?
Von 2002 bis 2012, also okay. 10 Jahre.
Oh, da war nicht viel Wichtiges.
Nee. Und dann durfte ich hier bei der GEWA anfangen und habe da über mehrere Stationen irgendwie Produktmanagement oder die Recreational Music Geschichte natürlich viel im Schlagzeug oder ausschließlich.
Kleiner Disclosure, also ich bin ja neben meiner Tätigkeit hier als Podcast-Moderator auch noch für das Thema Drum Circles, Recreational Music zuständig. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, ist nicht schlimm, dann erkläre ich euch das bei nächster Gelegenheit. Und diesen Job hat Nico vorher gemacht.
Ja, und hab auch irgendwie die Connection hergestellt, dass das irgendwie hier mit dir und der GEWA auch irgendwie so an den Start gekommen ist.
Das war schon Artist Relation.
Ja, ich wollte es gerade sagen. Vielleicht war das irgendwie so, ich konnte irgendwie, kann vielleicht irgendwie in gewissermaßen gut connecten und hab da quasi auch bei dir, Ben, irgendwie so gesehen, dass das eigentlich vielleicht irgendwie eine tolle Sache wäre, wenn du diesen Job machen würdest, weil du da irgendwie noch anders drin steckst und ein Herzblut entwickelt hast. Und ich glaube, das ist dann irgendwann wahrgenommen worden, dass ich irgendwie mit Leuten, dass ich immer proaktiv war, auch im Produktmanagement und sowas alles, immer versucht habe, Leute zu begeistern für die Produkte und vielleicht auch irgendwie tendenziell irgendwie vielleicht ein paar Stärken entwickelt habe, mich auch getraut habe, Leute anzusprechen. Und dann war es irgendwann soweit, dass wir gesagt haben, pass auf, wir müssen da andere Wege gehen und müssen das irgendwie noch weiter ausbauen. Das haben viele Kollegen immer mitgemacht vorher.
Genau, das muss man mal ganz klar sagen. Ein konkretes Artist Relation in der Form gab es hier vorher nicht. Das haben Kollegen mitmachen müssen oder mitmachen dürfen oder wie man es auch definieren will, aber es gab jetzt zum Beispiel kein Artist Relation Department. Also es gab
Nein, das gab es nicht, das kann man so sagen. Und das ist irgendwie, kam dann alles auf einmal mit den neuen Social Media Auftritten, die man da an den Start gebracht hat, und auch diese Markenfülle, die sich dann irgendwie plötzlich im 2015, 16 eröffnet hat. Und da war sofort klar irgendwie, dass niemand einfach so mitmachen kann, sondern dass da irgendwie auch internationale Leute, was zu Tourneen angeht oder auch Clinics und Workshops angeht, dass sie eine extra Betreuung brauchen, beziehungsweise dass das mehr werden wird. Und da musste jetzt einfach irgendwie jemand her, der sich das zutraut und der da auch die Muße hat, über den Alltag hinaus irgendwie da auch irgendwie eine gewisse Erreichbarkeit oder eine gewisse Aufmerksamkeit zu entwickeln. Und da habe ich mich gefreut, weil ich das so für mich einschätze und auch irgendwie annehme, und dass das erkannt wurde, hat mich natürlich umso mehr gefreut. Und so bin ich da reingeraten und habe da auch ganz klar, mache ich Euro immer noch, aber das war sehr fehlerbehaftet auch irgendwie. Man hat da vielleicht auch ein bisschen anfangs ein bisschen viel gewollt oder konnte ein bisschen wenig leisten, weil man irgendwie gar nicht einschätzen konnte, was bedeutet das eigentlich, so ein Künstler irgendwie für so einen Künstler verfügbar zu sein und das alles abzuarbeiten. Und das hat sich aber irgendwie jetzt in so gewissermaßen in zarte Gewässer begeben, sodass man jetzt sagt, ich weiß, wie ich das jetzt handeln muss, ich weiß, was wir leisten können und was man da alles für investieren muss in allen Bereichen, Zeit, Geld, wie auch immer. Und deswegen ist das ein Self-Education grundsätzlich gewesen und glaube, jetzt bin ich da angekommen, um zu sagen, dass ich das ganz gut kann.
Oha. Wenn jetzt jemand sagt, klingt mega interessant, ich würde sowas in der Form würde ich super gerne machen und keine Ahnung, ein junger Mensch, der uns jetzt gerade zuhört und denkt, da hätte ich ja total Bock drauf. Was würdest du sagen, was sind so die Kernqualifikationen? Also wir haben schon festgestellt, eine bestimmte Ausbildung ist es jetzt nicht. Aber was sind so, würdest du sagen, die Kernqualifikationen für diesen Job, für den Job von jemandem, der dafür zuständig ist, KünstlerInnen zu betreuen, vielleicht auch zu akquirieren, vielleicht auch abzulehnen, also eben für deinen Job. Was sind so die Kernqualifikationen?
Die Kernqualifikationen, also wir haben ja schon festgestellt, dass das Partymachen irgendwie eigentlich mehr oder weniger gar nicht stattfindet.
Also Trinkfestigkeit braucht man jetzt nicht.
Braucht man nicht unbedingt. Ich denke, die Kernqualifikation ist nicht die, oder die Kernqualifikation ist nicht die, dass man sagt, man ist bereit, irgendwie nachmittags, abends irgendwie noch auf Konzerte zu fahren und sich das anzugucken und danach irgendwie noch ein Glas Sekt zu trinken. Das macht wirklich ganz wenig aus, sondern man muss Bock haben, viel zu arbeiten. Man muss, wie du schon sagst, auch Nein sagen können sozusagen und das auch gut begründen können.
Warum das würde mir persönlich ja immer am schwersten fallen.
Ne? Ja, und da darf man sich auch nicht irgendwie dann große Zeit drüber ärgern, wenn man vielleicht auch einen Fehler gemacht hat. Das kommt natürlich auch vor. Und man darf nicht glauben, dass das irgendwie super funny und super witzig und total Abgehänge ist, sondern das hat viel mit Zahlen zu tun, viel mit Organisation zu tun.
Sprich, Set XY muss zu dem Gig nach B und dann
genau, und zwar auch vollständig. Ne? man muss eine Lösung, kurzfristige Lösung irgendwie auch am Start also haben.
Flexibel sein.
Ja.
Wie viel Plan musst du von der Materie, also von der Produktmaterie selbst haben?
Denke ich schon, dass das eine große Rolle spielt. Schlagzeuggeschichtlich habe ich da auch Defizite. Ich würde gerne irgendwie ein bisschen mehr mitreden können, wenn einer von einem 70s Scratch Kit redet, und warum das so bedeutsam ist, das fällt mir oft schwer, weil ich die Geschichte einfach nicht mitverfolgt habe und dafür auch, muss ich ganz ehrlich sagen, zu wenig Drummer bin. da kommen wir jetzt, ich spiele Schlagzeug, aber ich bin weg davon zu sagen, ich bin ein richtiger Drummer. Oh. Jetzt habe ich so mit so vielen richtigen Drummern zusammengearbeitet da mache ich dann mal gerne einen Schritt zurück sozusagen. Aber was natürlich wichtig ist, ist irgendwie, du musst wissen, wenn du musst Fehler sehen, wenn irgendwo was geschieht, wo du sagst, oh, das würde dem aber jetzt gut tun, irgendwie das andere Produkt irgendwie da zu benutzen. Du musst auch wissen, wenn der irgendwie zu dir sagt, du, pass auf, ich brauche mal hier noch irgendwie 2, 3 Wingnuts für meinen Beckenständer, dann musst du auch wissen, was das ist sozusagen. Also eine Produktkenntnis ist auf jeden Fall gegeben.
Liebe HörerInnen, Wingnuts, das sind diese Schraubmuttern, die man oben auf die Beckenständer drauf dreht, damit die Becken nicht runterfallen.
Ich habe es extra so gesagt, damit du...
du wolltest wissen, ob ich das weiß.
Ja. Aber eine Produktkenntnis ist total wichtig und auch eine Blickigkeit dafür, welches Produkt sicherlich auch zu dem Künstler da irgendwie passt, das ist wichtig. Und vielleicht auch ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen und sagen, irgendwie pass auf, es begegnen sich ja immer, gerade wenn es in so einer Bewerbungsphase ist für ein Endorsement, irgendwie 2 Parteien, die sich noch nicht kennen und beide versuchen für sich das Bestmögliche rauszuschlagen. Da muss man natürlich irgendwie schauen, dass man da ein bisschen noch ein Stück weiter denken kann oder ein bisschen genauer hingucken kann, um da wirklich irgendwie auch eine gute Sache, eine gute Lösung für beide zu finden.
Würdest du sagen, der gute A&R-Manager ist eher opportunistisch, also eher jemand, der, ich formuliere es mal sehr positiv, der sich auf sein Gegenüber sehr gut einstellen kann und sehr gut da mitgehen kann, oder ist der gute A&R-Manager der eigene Typ, der sein Ding vertreten kann und auch Grenzen setzen kann?
Zweiteres. Also ich muss da sicherlich auch Grenzen setzen irgendwo, weil die Möglichkeiten gar nicht gegeben sind. Allerdings auf die andere Art muss man natürlich auch versuchen, die Grenzen so aufzuzeigen, dass der gegenüber da nicht irgendwie, ja, traurig drüber ist oder irgendwie das irgendwie als falsch auffasst sozusagen, sondern trotzdem irgendwie Bock hat, irgendwie die Arbeit weiterlaufen zu lassen. Aber es gehört auch dazu zu sagen, pass auf, das so weit können wir jetzt noch nicht gehen, aber vielleicht ergibt sich das ja irgendwie früher oder später doch mal zwischen uns.
Also liebe Tonis, für mich klingt das nach relativ viel Kompetenz im Thema Kommunikation, nach ziemlich viel Kompetenz im Thema der Produkte und nach, ehrlich gesagt auch, das hätte ich so gar nicht erwartet, ziemlich viel Büroarbeit. Mhm. Man hat den A&R ja tatsächlich, ich spreche immer falsch aus, den A&R, hat man ja immer so unterwegs auf der Straße. Machst du ja auch, also ja. Gerade eben geht es nicht so viel, aber du bist schon auch viel unterwegs, dann gepaart mit Büroarbeit. Aber es ist schon viel Büroarbeit. Ja. Also Leute, bildet euch nicht ein, wenn ihr A&R werdet, seid ihr nur noch auf den Konzerten, auf den Partys. Das müsst ihr dann privat organisieren. Abschließend vielleicht noch, was würdest du sagen, ist das Beste an deinem Job?
Das Beste an meinem Job ist, dass ich in der Musikbranche arbeiten darf, weil das ist schon immer, ich kann mir ja nichts anderes vorstellen. Das ist mir in die Wiege gelegt worden und ich glaube auch, dass wir in der Branche im Grundsatz irgendwie eine tolle Branche sind, wo es viel Freundschaften gibt, wo es viel gute Meinungen gibt, wo es in gewisser Maßen auch überall irgendwo einen Zusammenhalt gibt, weil wir halt als Branche so festhalten. Und auf den Job speziell gemünzt würde ich sagen, dass ich viele Leute kennenlernen darf. Das ist das Schönste. Und das möchte mir noch lange bewahren.
Ja, du lernst ja viele Leute kennen. Vielleicht noch so als letztes Tröpfchen. Was ist der letzte große Name auf deiner Anruferliste?
Der letzte große Name auf meiner Anruferliste? Gucke ich tatsächlich mal. Vielleicht ist das... Was definiere groß. Nein, also es gibt, ich muss auch gestehen, irgendwie das Telefon liegt oftmals lautlos irgendwie neben mir, weil du hast es richtig gesagt, der Bürojob an sich so zeitaufwendig ist und so auch ein bisschen eine Konzentration irgendwie mit sich nimmt.
Das kann nicht immer klingeln,
ne? Da kann man nicht so viel Zeit am Telefon verbringen, weil man, du merkst es selber auch, ich rede auch gerne, ja, sozusagen. Und wenn beiden Seiten das so geht, dann nach einer Stunde ist man dann schon wirklich zurückgerufen, geworfen, was so sein Tagesmanagement angeht. Aber ich würde sagen, ich sage einfach den letzten Namen, der mich angerufen hat, und das ist der Hörbjörsch tatsächlich von den Heavy Tones. Mit dem habe ich gesprochen, haben mal ausgewertet, wie das war beim
Free ESC.
Ja. Und ansonsten gibt es einige Leute, mit denen ich oder eigentlich viele Leute, mit denen ich telefoniere. Das passiert dann aber meistens tatsächlich irgendwie abends noch oder auch mal am Wochenende, die auch viele tolle Storys zu erzählen haben.
Das glaube ich. Vielleicht kann ja der eine oder die andere dann die nächste tolle Story auch nochmal hier bei uns im Podcast in der zweiten Staffel erzählen. Das wird so sein, aber ich verrate euch noch nicht, wer. Wir planen das nämlich gerade erst noch. In diesem Sinne, Nico, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch und für die vielen Informationen.
Sehr gerne.
Und ihr, liebe Tonis, bleibt bitte dran, weil wir in den Shortcuts, ein paar geben wir noch raus und werden uns auch noch ein paar andere Jobs und Tätigkeiten im Bereich der Musikindustrie anschauen. Wenn ihr konkretes Interesse habt, dann schreibt unbedingt gerne an an podcast@gbmusic.com oder über die Social Media Kanäle. Dann könnt ihr gerne mal Fragen stellen, was euch interessiert. Vielleicht finden wir den einen oder die andere, die uns dazu Fragen beantworten können. In diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal.